Hallo und herzlich willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil meines Interviews mit meinem Kollegen Chrisso über KI-Coding und Vibe-Coding. In den beiden ersten Teilen haben wir darüber gesprochen, was KI-gestütztes Coding ist, wo die größten Potenziale liegen und worauf man beim Einsatz achten sollte. Wer die ersten beiden Teile noch nicht gehört hat, sollte dies unbedingt zuerst tun. Heute widmen wir uns dem Thema Vibe-Coding. Wir klären, wie es sich vom KI-gestützten Coding unterscheidet, wo man es im Unternehmenskontext sinnvoll einsetzen kann und wie man Vibe-gecodete Prototypen für reale Projekte nutzen kann. Und jetzt geht es direkt weiter mit dem Interview. Viel Spaß beim Hören! Wir sind jetzt bei dem Thema KI-gestütztes Programmieren an der Stelle gewesen, wo ich eine vorhandene Software habe, wo ich was dazu entwickeln will, wo ich vielleicht auch mal was Neues machen möchte, aber es gibt jetzt ja auch nochmal einen neuen Begriff. Es gibt quasi eine Weiterentwicklung oder nochmal ein größeres Konzept als jetzt das KI-gestützte Programmieren, das Vibe-Coding. Was ist das? Was ist Vibe-Coding? Wo kommt der Begriff her?
Genau, was Vibe-Coding ist, beziehungsweise wo es herkommt. Ich habe dafür mal ein Zitat mitgebracht von Andrej Karpathy. Er war bei OpenAI und später bei Tesla Autopilot, war er führend für die Entwicklung verantwortlich. Und zwar hat er am 3. Februar diesen Jahres gesagt oder geschrieben auf Twitter: Es gibt eine neue Art des Programmierens, die ich Vibe-Coding nenne. Man gibt sich voll und ganz den Vibes hin, akzeptiert Exponentialfunktionen und vergisst, dass der Code überhaupt existiert. Das liegt daran, dass die LLMs, also zum Beispiel Cursor Composer mit Claude Sonnet, immer besser werden. Außerdem spreche ich mit Composer nur noch über Super Whisper. Kurze Anmerkung von mir, das ist so ein Voice-Command-Tool. Das heißt, ich kann meinen Mac ganz einfach mit der Sprache steuern. Mhm. Also ich nutze gar nicht mehr Tastatur und Maus, sodass ich die Tastatur kaum noch berühre. Ich bitte um die dümmsten Dinge wie: verringere das Padding der Seitenleiste um die Hälfte, weil ich zu faul bin, danach zu suchen. Ich klicke immer auf Alles akzeptieren. Ich beachte die Changes nicht mehr. Wenn ich Fehlermeldungen bekomme, kopiere ich sie einfach ohne Kommentare ein. Normalerweise behebt das Problem. Der Code übersteigt mein übliches Verständnis. Ich müsste ihn wirklich eine Weile durchlesen. Manchmal können die LLMs einen Fehler nicht beheben, also umgehe ich ihn einfach oder bitte um zufällige Änderungen, bis er behoben ist. Für Wegwerfprojekte am Wochenende ist das nicht so schlimm, aber trotzdem ziemlich amüsant. Ich erstelle ein Projekt oder eine Webanwendung, aber es ist nicht wirklich Programmieren. Ich sehe nur Dinge, sage Dinge, führe Dinge aus und kopiere und füge Dinge ein. Und meistens funktioniert es. Mhm. Und ich finde dieses Zitat, ja, beschreibt schon viele Aspekte des Vibe-Codings tatsächlich. Also es geht nicht mehr so sehr ums Programmieren. Das ist ja wirklich das Ding. Das ist das, was er aussagt. Ich rede mit dem Programm. Also ich rede mit meiner IDE oder quasi mit meinem, ich rede ja nicht mal mehr mit meiner IDE, ich rede mit meinem Computer. Einfach nur, dass man selbst eine Idee hat, man formuliert sie und sie wird gemacht und sie wird ausgeführt.
Computer schreibt ein Programm, was Tic-Tac-Toe darstellt und mir einen Gegner produziert, mit dem ich Tic-Tac-Toe spielen kann.
Ja, genau. Und ich finde, das ist super, super spannend, dass man halt gar keinen direkten Code-Kontakt mehr hat. Wenn man es so sehen möchte, du kommst dann auch noch aus ein bisschen anderen Zeit, du hast noch andere Programmiersprachen damals kennenlernen dürfen. Ich habe auch im Studium zwischendurch Assembly programmiert, so DLX-Architektur damals. Über die Jahrzehnte hinweg von der Softwareentwicklung haben wir begonnen bei sehr maschinennahen Sprachen, die immer weiter abstrakter wurden, beziehungsweise natürlich sprachlicher wurden eher. Dann ging es los mit C, Java, Python ist zum Beispiel eine Sprache, die ziemlich natürlich sprachlich ist. Und man könnte jetzt sagen, Vibe-Coding ist die nächste Abstraktionsstufe quasi, und zwar die natürliche Sprache. Ich nutze natürliche Sprache, um ein Problem zu lösen oder ein Projekt anzulegen. Ich bin selbst gar nicht mehr tatsächlich so richtig in der Entwicklung tätig. Das heißt, der Code ist eigentlich quasi irrelevant. Zumindest ist das so der Claim von den Anbietern, die die Vibe-Coding-Produkte anbieten. Und das finde ich ganz spannend, dass es sozusagen noch eine Ebene höher wieder ansetzt quasi. Mhm.
Was ist das Versprechen, das große Versprechen von Vibe-Coding? Was erhofft man sich davon?
Ja, wie schon gesagt, ganz einfach Programme entwickeln ohne direkten Code-Kontakt. Also man muss doch differenzieren zwischen No-Code und Low-Code quasi. Also entweder ich gucke den Code gar nicht an oder ich betrachte ihn schon und mache vielleicht sogar ein bisschen Änderungen selbst daran. Aber vor allem soll die KI alles umsetzen. Und im Prinzip ist es ja eine Demokratisierung der Softwareentwicklung. Das heißt, ich habe eine Idee, also mache ich es. Also kann ich es machen.
Der Mensch aus der, was weiß ich, aus dem Controlling sagt, ich brauche jetzt etwas, was mir das und das berechnet, das und das darstellt, und dann wird der Code, der zu notwendig ist, einfach generiert.
Genau das. Und das kann ja alles, das kann alles sein quasi. Und es ist auch für jeden. das meine ich mit dieser Demokratisierung, das kann ein Hobbyprojekt sein. So, ich möchte jetzt irgendwie eine Webanwendung haben für meine Rezeptesammlung und die sollen dann schön Bilder haben und so weiter und so fort. Und die bestehenden Lösungen finde ich nicht gut. Also sage ich meine konkreten Vorstellungen oder schreibe sie und die KI führt dann das aus, führt den Code dahinter aus, den ich vielleicht niemals sehe. Mhm. So, ne? Gib mir auch noch eine Anleitung, wie ich das deployen kann, wie ich das vielleicht jetzt über einen kostenlosen Hoster bereitstellen kann. Und das ist irgendwie absolut faszinierend, dass es aber auch ja, für viele Personen das einfach so zugänglich macht. Auf der anderen Seite kann es ja aber auch im professionellen Kontext sein, so für zum Beispiel einen Lehrer, der irgendwie seine Hausaufgaben auch in einer Web-App verwalten möchte, die da bewerten möchte und irgendwie Kommentare hinzufügen kann und einfach das ein bisschen digitaler verwalten kann, weil es da vielleicht keine standardisierte Lösung von der Schule aus für gibt.
Das heißt, wo kann man das jetzt gut einsetzen? Hast du da ein paar konkretere Beispiele?
Also zum Beispiel gerade eben so diese Hobbyprojekte auf jeden Fall, das wäre ein Ding, aber auch für diverse Leute im professionellen Kontext. Zum Beispiel eine Marketingmanagerin, die eine Tabelle hat mit diversen Kunden. Und die wurde jetzt von verschiedenen MitarbeiterInnen über Jahre gepflegt. Und da sind irgendwie Duplikate drin und all sowas. Und da sind fehlerhafte E-Mails drin. Und jetzt kann ich einfach mir ein kleines Skript schreiben lassen, das diese Excel-Tabelle nimmt, nach Duplikaten sucht, gleichzeitig eine Validierung der E-Mail-Adressen dann vornimmt und mir am Ende vielleicht dann die korrekte Liste ausgibt und eine kleine Aufzählung gibt mir von wegen, hey, bei dem und dem Eintrag ist die E-Mail-Adresse irgendwie komisch. Da fehlt ein Ad-Zeichen, da ist die Domain irgendwie komisch. Schau doch mal nach. So kleine Sachen, wo man ansonsten diese Person irgendwie die IT hätte fragen müssen. Hey, habt ihr mal eine Lösung dafür? Das ist ein Problem, das uns in diversen Tabellen immer wieder auftritt. Und das formuliert man einmal kurz aus und lässt sich zum Beispiel ein Python-Script, weil das sehr einfach ausführbar ist natürlich, schreiben. Und das funktioniert wirklich wunderbar bei diesen kleinen Sachen.
Also um nochmal beim Excel-Beispiel zu bleiben, große Tabelle, dann sagt man einfach oder schreibt man dem Excel einfach, in der zweiten Spalte sollten E-Mail-Adressen sein, bitte prüfe alle E-Mail-Adressen in der zweiten Spalte und markiere rot, wenn es keine gültige E-Mail-Adresse ist. Und dann wird ein kleiner Makro oder irgend sowas erzeugt und dann wird es auch ausgeführt und dann passiert das einfach.
Genau. Und das ist wirklich ja quasi die Magie dessen, dass ich nicht mehr mit jemandem reden muss oder beauftragen muss, der das kann, der das selbst entwickeln kann, sondern ich habe jetzt nicht nur so einen kleinen Copilot neben mir sitzen, sondern ich habe jemanden neben mir stehen, dem ich sagen kann, mach mal, und er macht es.
Was ich mir auch vorstellen kann, wenn man jetzt zum Beispiel auch jetzt als Softwareentwicklungsfirma eben halt zu Kunden geht und sagt, ich möchte ihm möglichst schon was zeigen, wie könnte sowas aussehen, wie stellen wir uns das vor? Das heißt, ein Prototyp entwickeln, was momentan vielleicht ein bisschen zu teuer wäre, je nach Projektgröße natürlich, aber normalerweise vielleicht zu teuer wäre, dass man das übers Vibe-Coding einfach etwas schaffen kann, was man schon mal zeigen kann, damit man schon mal über etwas redet und nicht mehr ein weißes Blatt Papier vor sich hat.
Ja, genau. Ich meine, wir Menschen sind ja doch sehr visuelle Wesen und wenn man dann eben zum Kunden geht und sowas zeigen kann, was ja auch schon nach was aussieht. Also das erzeugt ja auch einen Eindruck. Wenn man vielleicht zwei Tage vorher oder einen Tag vorher oder vielleicht sogar am selben Tag irgendwie mit dem Kunden mal geredet hat, was ungefähr sie sich vorstellen und man einfach dann ein kleines Projekt aufsetzt und das erstellen lässt und wohlgemerkt nebenbei vielleicht einfach was ganz anderes macht. Ich sag der KI, okay, erstell mal und ich gehe mir Kaffee holen. Ich komme wieder und das Projekt ist fertig. So zumindest die Wunschvorstellung natürlich und das Idealbild. Aber das ist ja auch wirklich super viel wert jetzt, wenn wir beim Kunden sind und auf einmal haben wir was vorzuzeigen und die sehen, okay, das haben sie jetzt innerhalb von einem Tag gemacht. Das, wow, was zum Ansehen. Das ist ja ein gutes Unternehmen.
Ja, man muss nur aufpassen, dass man dann, wenn man es richtig programmiert, dann nicht plötzlich der Abfall zu stark ist. Aber wenn man das wirklich kommuniziert und sagt, okay, das ist ein Prototyp, damit können wir darüber reden, sprechen, was ihr haben wollt, was ihr braucht. Und entweder wir entwickeln das weiter zum vernünftigen Stück Software oder wir schmeißen es weg und machen wirklich eine richtig vernünftige Software nochmal hinterher. Aber es ist eben halt dieses, man kann am Objekt diskutieren, so würde es, könnte es aussehen, so könnte es funktionieren, so wäre der Ablauf und könnte es gleich erfahren und nicht nur einfach im Raum reden.
Genau, das ist ja, glaube ich, doch schon sehr wertvoll, dass man einfach so schnell einfach Sachen erstellen kann, die schon einem einen Mehrwert bieten.
Was gibt es so für Werkzeuge? Was kann man heutzutage schon nutzen fürs Vibe-Coding?
Ja, ganz viele Sachen haben wir ja schon im vorherigen Aspekten angesprochen. Die meisten Tools beziehen sich hierbei auf die Entwicklungsumgebung, also der IDE, sowas wie GitHub Copilot oder auch dann Cloud Code, haben wir ja auch schon angesprochen, als Terminal-basierte Lösung. Die sind, würde ich sagen, mit die am weitesten verbreitetsten Tools, die man nutzt, so, weil sie so nahtlos ganz einfach in den normalen Workflow, den man als EntwicklerIn hat, schon integriert sind. Haben wir ja selbst auch, wenn wir für einen Kunden irgendwie eine Automatisierung machen, dann soll sie möglichst nahtlos sein. Mhm. Sie soll keine weiteren Schritte erfordern. Sie soll nicht komplex sein. Und das bietet einfach diese Integration in die Entwicklungsumgebung. Auf der anderen Seite gibt es dann eben auch diese agentischen Lösungen im Web. Also, dass ich zum Beispiel von OpenAI Codex nutzen kann, der dann automatisiert eben über ein Webinterface einfach Sachen bearbeitet, Code erstellt. Oder auch der Copilot von GitHub, also von Microsoft im Endeffekt, den ich auch in der Web-Oberfläche von einem Repository einfach sagen kann, okay, dieses Issue, das für mein Projekt angelegt wurde, bearbeitet das bitte mal. Und in dem Issue sind dann ist natürlich das Problem erstmal gelistet und wie es tatsächlich sein soll. Und anhand dieses Kontextes kann dann GitHub Copilot im Hintergrund, wenn ich andere Sachen entwickle, dieses Problem lösen, dieses Issue lösen, stellt dann auch automatisch einen Merge-Request oder Pull-Request heißt es tatsächlich, glaube ich, bei GitHub. Und dann kann ich das reviewen. Also als wenn das wirklich ein Entwickler wäre, was absolut faszinierend ist wieder.
Weil dann bist du ja wieder sehr nah am Code dran, dann bist du sehr nah wieder auch, oder in der Kommandozeile.
Ja,
das bei Claude. Gibt es auch Werkzeuge, wo ich jetzt als normaler Mensch eben halt wenig Code sehe?
Ja, es gibt das tatsächlich, dass man auch gar keinen Code sieht. Das wäre zum Beispiel Replit oder V0 von Vercel. Das sind jetzt Web-App-First-Anwendungen. Das heißt, es ist eine Website und ich gebe in einem Chatfenster einfach meine Anweisung und sage, hey, ich hätte gerne ein Dashboard, auf dem ich meine Statistiken oder die Statistiken meiner Laufdaten, meiner Joggingrunden sehen kann. Ich hätte gerne das und das und das. So. Und dann kannst du entweder noch ein bisschen chatten mit dem, weil es Rückfragen gibt zum Beispiel, weil Sachen unklar sind für gewisse Features, oder das Tool geht einfach los und erstellt dir dann eine Website, meistens in React, und bietet dir dann natürlich danach auch direkt an, hey, du kannst es auch bei uns hosten. So, kostet hier nur ein paar Euro. Das heißt, man kommt gar nicht mehr in Kontakt tatsächlich mit diesem Code. Der Code, den kann ich sich anzeigen lassen, klar, aber das Idealbild vom Vibe Coding ist ja wirklich, dass man mit natürlicher Sprache nur noch entwickelt. Und das ist sozusagen Vibe Coding in Reinform. Ich sage, ich hätte gern das, ich bekomme das. Es wird gefragt, möchtest du das deployen hier, möchtest du es bereitstellen für andere Personen oder für dich zur privaten Nutzung? Und dann klicke ich auf Ja und dann kann ich es benutzen.
Vibe Coding im Unternehmensumfeld, was ist deine Einschätzung? Geht das schon? Oder in welchen Bereichen?
Ja, es geht auf jeden Fall. Gibt wie immer ein Aber man muss differenzieren. Vibe Coding und KI generell ist auf einer grünen, freien Spielwiese perfekt. Ein neues Projekt aufzusetzen, auch per Vibe Coding, klappt wunderbar. Wirklich, es gibt nichts Bestehendes. Es gibt kein oder wenig Kontext, in dem sich das KI-Modell befindet und das es nutzen muss. Und es kann komplett frei wild loslegen. Mhm. Und da sind diese Modelle wirklich ausgezeichnet. Also ich habe, womit wir wieder beim Prototyping wären tatsächlich, ne? Weil da gibt man sozusagen die Spezifikation an, vielleicht in Form auch von User-Stories so ein bisschen oder zumindest irgendwie gibt es Anweisungen, das und das soll es können. Und da sind diese Modelle wirklich exzellent. Wo es ein bisschen mehr Probleme gibt, ist in bestehender Software. Und das hatten wir ja schon angesprochen, dass das leider natürlich auch, oder das ist leider, das ist tatsächlich auch der Großteil unserer Entwicklungszeit, die reinfließt, ist bestehende Software anpassen, verbessern, debuggen, neue Features implementieren. Und da kommen wir wieder zum Thema Kontext. Also sprich, je größer ein Projekt ist, Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Zeilen Code, das ist zu viel tatsächlich für das Kontextfenster des LLMs. Das heißt, den Gesamteindruck des gesamten Projektes hat es vielleicht nicht unbedingt immer parat. Heißt auch da wieder, es können unstrukturierte Lösungen implementiert werden, es können ja redundante Strukturen erstellt werden, ganz einfach, weil das LLM eben nicht sieht, okay, diese Business Logic ist in dem Service schon implementiert. Aber die Formulierung von dem Entwickler oder der Person, die das macht, ist vielleicht nicht ganz eindeutig gewesen. Ich entwickle einmal was Neues. Mhm. Und wir machen quasi genau das Gleiche. Das ist funktional, also es funktioniert am Ende. Aber es ist gut, es ist wieder eine andere Frage.
Wenn man eine Anwendung schreibt, die 10 Jahre, 20 Jahre genutzt werden soll, sollte man sich über Wartbarkeit tatsächlich ein bisschen mehr Gedanken machen.
Definitiv. Und da ist wirklich das Ding mit eigener Projektgröße und auch Komplexität. Nimmt die Qualität der Antworten ab und auch die Zeitersparnis ab. Weil wenn ich jetzt wieder irgendwas entwickeln lasse und es funktioniert vielleicht, und dann möchte ich es selbst manuell anpassen, weil ich eine sehr spezielle Vorstellung habe, wie Sachen umgesetzt werden müssen. Und dann schaue ich rein und sehe, okay, das wurde in der parallelen Struktur aufgebaut. In der Webentwicklung zum Beispiel, meine eine Seite nutzt diesen Service. Oh, die KI hat auf einmal einen anderen Service noch erstellt, der quasi genau das Gleiche tut, aber irgendwie doch ein bisschen anders. Und irgendwas funktioniert es in diesem Service nicht. Da muss ich den erstmal wieder verstehen. Weil meine Software, die ich selbst geschrieben habe, die kenne ich ja, die verstehe ich. Denn ich habe sie ja natürlich gut kommentiert und so. Ist ja klar. Und das ist vielleicht was anderes dann bei dem Code, den dann die KI erstellt hat. Ja. Da muss ich mich erstmal wieder einarbeiten. Das heißt, der initiale Performance- oder Zeitgewinn, den ich habe, wird vielleicht wieder zunichte gemacht irgendwann.
Welche weiteren Probleme siehst du noch oder Herausforderungen siehst du noch beim Vibe-Coding?
Prinzipiell, jetzt kann man schon mal Plug and Play nehmen. Alle Probleme, die es beim ganz normalen KI-gestützten Coding gab, natürlich Richtung Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Denn, wie im Eingangszitat schon erwähnt, wird auch viel einfach Code übernommen. Das heißt, beim Vibe-Coding wird ja noch viel mehr Code erstellt, als jetzt, wenn ich nur eine Funktion mir generieren lasse. Den muss ich ja komplett reviewen, diesen ganzen Code. Wenn man jetzt aber sagt, okay, sieht gut aus, scheint zu funktionieren, wird schon passen, dann können auch da wieder Sicherheitslücken auftreten, natürlich, ganz klar. Und jetzt hier noch viel, viel einfacher, weil aber so ein über diverse Dateien hinweg auch teilweise Änderungen vorgenommen werden und man vielleicht nicht auf Anhieb so alles sofort sieht. Vor allem auch wieder EntwicklerInnen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben.
Ja.
Das ist ja wieder dieses sehr verlockende Tool, diese Versprechung wieder, okay, ich kann ja ein ganzes Feature implementieren, hier, bitteschön.
Der Buchhalter, der Marketingleiter schreibt Software, sieht die Software nicht mehr, dementsprechend weiß die Person auch gar nicht, ob da jetzt irgendwelche Probleme drin stecken oder Fehler oder vielleicht in bestimmten Konstellationen eine falsche Ausgabe erfolgt oder sowas.
Oder bei komplexeren Sachen vielleicht auch irgendwelche Requests gestellt werden und deine Daten irgendwo verarbeitet werden auf irgendwelchen Servern. Du weißt ja nicht, was da passiert tatsächlich damit. Und es kann ja wirklich dann auch sein, dass deine Lösung, die du als Marketingperson dann erstellt hast, irgendwo deine privaten Kundendaten hinmailt. Sei es nur, auch wenn es nur wirklich zur Verarbeitung ist, aber trotzdem sind sie eben auf dem Server dann verarbeitet worden, so auf dem externen. Das kann halt wirklich ein Problem sein.
Du hast eben ja schon gesagt, Kosten, einmal auf der Seite finanzielle Kosten, aber auch Kosten für die Umwelt. Das ist hier wahrscheinlich nochmal viel, viel größer, als wenn ich mir nur ein paar Zeilen generieren lasse. Umso mehr ein LLM da in dem Moment nachdenken muss und umso mehr Code ist, also beziehungsweise Token ist dann generiert, umso mehr Belastung einmal auf dem Bankkonto und auf der anderen Seite eben halt für die Umwelt haben wir.
Ja, auf jeden Fall. Einzelne Anfragen an so ein LLM jetzt über ChatGPT oder auch im Chat in der IDE verbrauchen auch schon Token, ganz klar. Aber wenn es jetzt wirklich um das autonome Verarbeiten und Bearbeiten von Aufgaben und Problemen geht, werden so viel mehr Token und auch Performance und Leistung auf den Grafikkarten, die das im Endeffekt ja alles berechnen, wird erforderlich. Moderne agentische Lösungen, jetzt wie Claude Code oder auch Codex von OpenAI, versprechen, dass wir mehrere Stunden am Stück einfach programmieren können. Also und vor allem vor oder während dieser Bearbeitung der Aufgaben wird ja intern diskutiert, also dieses Reasoning betrieben innerhalb der Modelle. Es werden Sachen evaluiert, überdacht, neue Sachen eingelesen. Es werden diverse Dateien ja eben auch als Kontext eingelesen. Das heißt, es ist eine gigantische Datenmenge, die verarbeitet werden muss. Das erzeugt dann eben immense Kosten und auch einen hohen Stromverbrauch. Und wenn man jetzt bedenkt, dass so ein Modell irgendwie 8 Stunden lang vor sich hinrechnet, das ist schon, wenn so eine Grafikkarte 8 Stunden lang unter Volllast läuft, und ich bin jetzt ja nicht der einzige Entwickler, der sowas macht, das ist schon eine immense Belastung. Wohl für das Rechenzentrum, für die Umwelt, für den Geldbeutel. Das muss man schon irgendwie auch bedenken, auf jeden Fall.
Wer ist dann für den Code verantwortlich? Das ist wahrscheinlich jetzt mal das nächste Thema. Wenn jetzt der Code irgendwie einen Fehler produziert und was für eine Berechnung falsch durchführt, jetzt jemand, der das Ergebnis nutzt, deswegen vielleicht mehr Kosten hat oder sogar jemand deswegen, im schlimmsten Fall sogar jemand verletzt wird oder sowas. Wer ist dafür verantwortlich?
Ja, im Prinzip ist es ja so, wir als Unternehmen, wir bringen diese Software raus. Wir verkaufen die, wir vertreiben die eine Ebene darunter. Ich als Entwickler, ich habe diese Lösung von der KI angeboten bekommen. Ich habe ja aktiv auf Akzeptieren geklickt. Das heißt, quasi bin ich damit ja auch verantwortlich dafür, was ich dann später hochlade, also in das Repository pushe. Im Prinzip ist es ja eine ganze Kette von Personen. Heißt, es gibt ja bei uns dann auch immer Review natürlich für die Merge-Requests. Die haben dann natürlich irgendwie auch eine Schuld oder zumindest Teil des Problems. Das heißt, wir haben ja so ein mehrstufiges System, wie quasi oder wie wahrscheinlich alle Entwicklungsunternehmen, dass man nicht einfach irgendwie eine Lösung hat und die sofort dann publiziert und sie produktiv genutzt wird. Das heißt, es durchläuft mehrere Schichten. Aber am Ende bin ich als Entwickler, der das ja quasi eingereicht hat und der auf Akzeptieren geklickt hat, weil es die leichte Lösung war, daran ja auch dafür verantwortlich. Das gab es tatsächlich während meiner Studienzeit, hatte ich einen Kurs besucht, Ethik in der Informatik, und das war tatsächlich damals ein ziemlich großes Problem, dieses Responsibility Gap. Wer ist quasi für die Generierung von Text verantwortlich? Sind das die Hersteller oder die Entwickler des Modells? Ist es die Person, die die Frage gestellt hat und vielleicht auch dann nutzt? Genau, aber bei uns ist es eben natürlich, wir verkaufen dieses Produkt. wir sind auch dafür verantwortlich.
Gut, aber wenn du jetzt eine Konstellation hast, wo jetzt ein interner, ich bleibe wieder bei der Marketingperson oder bei dem Controlling, wenn die jetzt eine Software erstellen innerhalb des gleichen Unternehmens, ja, sie sind verantwortlich dafür, aber haben vielleicht gar nicht das Wissen, gar nicht die Fähigkeiten, über beurteilen zu können, ob das, was da produziert wurde, vernünftige Ergebnisse liefern kann. Sie testen das sicherlich einmal, zweimal, dreimal aus. Aber ob jetzt bei bestimmten Rahmenbedingungen oder bestimmten Fällen es auftritt, dass da plötzlich was falsch gemacht wird, das werden sie gar nicht kontrollieren können, sind trotzdem dafür verantwortlich. Das ist, denke ich, ein sehr, sehr großes Thema.
Auf jeden Fall. In Deutschland gilt ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, auch wenn ich jetzt irgendwie das nicht willentlich getan habe, weil ich es aber vielleicht nicht besser wusste, bin ich ja trotzdem dafür verantwortlich, denn ich bin die Person, ohne die das nicht passiert wäre.
Und ein weiteres Thema ist Urheberrecht. Das heißt, wem gehört der Code, wer darf ihn nutzen? Und wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, bei Bildgeneratoren ist es ja so, dass wenn ein Bild da generiert wird, ist einhellige Meinung, meines Wissens einhellige Meinung, es gibt kein Urheberrecht an diesem Bild. Das heißt, es ist nicht schützbar. Und ich gehe mal davon aus, ziemlich sicher davon aus, dass Code, der über eine KI generiert wurde, ist genauso wenig schützbar. Das heißt, er ist immer gemeinfrei. Das heißt, jeder könnte diesen Code benutzen. Ich habe kein spezielles Recht daran. Gehe ich von aus, denke, wird so sein. Vielleicht, wenn man das jetzt ganz nochmal zusammenfasst. Wir haben jetzt ausführlich über ganz viele Sachen schon gesprochen. Die Vor- und Nachteile vom KI-Coding. Jetzt also ganz praktisch gesehen, aus deiner beruflichen Praxis heraus, was sind konkrete Tipps, um das Beste aus KI-Coding herauszuholen?
Ich glaube, das schien schon immer ein bisschen so durch. Ich würde es unter dem Schlagwort Kontext is King zusammenfassen. Je mehr Kontext, je präziser ich etwas formuliere, je mehr Kontext ich mitliefere, in diesem ja die Lösung vollzogen werden soll oder das Problem gelöst werden soll, desto besser ist das Ergebnis. Das ist genau wie bei uns Menschen. Also da arbeiten quasi die LLMs nicht unbedingt anders. Wenn ich jetzt ein Problem lösen soll, dann muss ich den Kontext kennen. Und genauso ist es auch dort. Das heißt, wenn ich jetzt per Vibe-Coding eine Login-Seite machen möchte, kann ich auf der einen Seite schreiben, okay, erstelle meine Login-Seite. Da wird irgendwas bei rauskommen. Irgendwas, was das LLM schon ein paar Mal gesehen hat. So wie wohl so ein Ding aussieht. Wenn ich jetzt aber genau haben möchte, okay, Benutzername, Passwort, dann darunter, ich habe mein Passwort vergessen, Link, dann einen Anmelde-Button, sobald die Anmeldung vollzogen ist, soll man auf die Dashboard-Seite weitergeleitet werden. Das wird aus der Aussage, erstelle mal eine Login-Seite, nicht hervorgehen. Mm. Oder nur mit sehr viel Zufall. Das heißt, schön präzise formulieren, was möchte ich. Ein guter Anhaltspunkt oder Ansatzpunkt sind zum Beispiel User Stories. Das heißt, ich sage, okay, welche Nutzenden sollen was können und was ist der Mehrwert davon? Was ist der Sinn und Zweck davon? Und damit, wenn ich die detailliert genug ausformuliere, reicht das aus meiner Erfahrung heraus schon echt für ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Mhm. Es reicht für ein sehr gutes Ergebnis. Das wäre dann der nächste Tipp. Nicht alles auf einmal wollen. Es kann durchaus auch ein iterativer Prozess sein. Das heißt, ich lasse mir erstmal etwas generieren. Schaue es mir an. Entspricht das meinen Vorstellungen? Falls ja, supi. Falls nein, chatte ich halt weiter und gebe weitere Anweisungen. Mhm. Hey, das war schon gut, aber bitte verschiebe das noch ein bisschen, zentriere das, füge eine Weiterleitung auf die Seite hinzu, sobald das und das geschehen ist. So nach dem Motto. Und wenn man alles auf einmal macht, wird es komplexer. Das ist wie bei uns. Wenn wir jetzt auf einmal eine Aufgabe haben, die enthält 10 Unterpunkte, dann wird das schwieriger, wenn wir das alles auf einmal umsetzen. Wenn wir aber nach und nach alles schrittweise vollziehen und es vielleicht vorher sogar erstmal noch ein bisschen überlegen, okay, wie strukturiere ich es am besten, dann wird das beste Ergebnis, zumindest aus meiner Erfahrung heraus, daraus hervorgehen. Und ein weiterer Punkt, ich finde, das ist fast das Wichtigste, ausprobieren, rumspielen. Weil wie bei vielen Sachen, man muss Sachen gemacht haben, man sammelt Erfahrung. Man lernt sehr, sehr schnell, was kann ich per Vibe-Coding machen, was kann ich nicht machen, wie agiere ich am besten mit denen, was mache ich vielleicht selber so. Und da ist wirklich ausprobieren, lernen und dann eben anpassen, eigentlich das Beste, was man machen kann. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, man sammelt wirklich sehr wertvolle Erfahrung, ganz einfach. Und kann dann auch einfach wirklich diese Zeitersparnis, die ja immer noch wieder das Ziel oder Sinn und Zweck des Ganzen ist, dann maximieren, wenn man einfach weiß, okay, das kann ich jetzt dadurch lösen und das eben nicht. Das schaue ich mir lieber selbst an.
Das heißt, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, einfach mal Erfahrung sammeln, ein bisschen wieder so Spielkind werden, sich ein bisschen Zeit dafür nehmen, um das eben halt zu können. Weil es ist eine Investition. Es ist eine Investition in die Zeit, die ich dann hoffentlich in vielen Fällen auch wieder rausbekomme, wenn ich es dann im Laufen, in den nächsten Monaten und Jahren benutze.
Ja, es ist wieder ein Skill. Es ist so ähnlich wie, ich lerne eine neue Programmiersprache, ich lerne ein neues Framework. Ich kann nicht von vornherein erwarten, dass ich richtig gut damit bin. Klar, beim Vibe-Coding ist das, was man zuerst bekommt, schon erschreckend oder erstaunlich gut, selbst mit einfachsten Prompts, aber wirklich damit produktiv auf einem professionellen Level arbeiten zu können, braucht man Erfahrung. Und das ist, glaube ich, wirklich, ich würde sagen, das ist der wichtigste Punkt. Erfahrung sammeln damit, wie bei vielen anderen Sachen eben auch. Und einfach die Modelle kennenlernen, auch vielleicht ein bisschen überlegen, okay, welches Modell passt am besten zu mir. Es gibt ja durchaus verschiedene Anbieter, wobei auch das natürlich immer so ein Problem ist. Es kommen ständig neue Modelle auf den Markt. Das heißt, es ist wirklich ein Thema, wo man viel mit experimentieren muss, ausprobieren muss, aber auch am Ball bleiben muss, weil ja. Es werden ständig neue Features implementiert, es gibt neue Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir in einem Jahr nochmal über das gleiche Thema reden würden, da würden einige Grundsatzprobleme immer noch bestehen, ganz klar, weil sie architektonisch in den Sprachmodellen vorhanden sind. Aber ich glaube, es würde schon sehr, sehr viel mehr gehen. Also wir werden auch in der Softwareentwicklung viel, viel weiter, dass es auch noch viel weiter verbreitet wäre einfach.
Vielen Dank, Christoph, für diese interessanten Einblicke, auch aus deiner beruflichen Praxis.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich finde es auch immer super spannend, darüber zu reden. Das ist einfach ein Thema, ein Themenfeld, das uns in Zukunft noch mehr begleiten wird. Weshalb es einfach sehr sinnvoll ist, da am Ball zu bleiben und dementsprechend auch zu wissen, wie es einem einen Mehrwert bietet und auch ein bisschen einfach, ja, über reflektieren zu können. Was kann es nicht, wo sind wir, wo wollen wir vielleicht auch hin? Dementsprechend, ja, ein sehr, sehr spannendes Themenfeld.
Danke. Wenn Sie das Beste aus KI für Ihr Unternehmen herausholen möchten, möchte ich Sie gerne noch einmal auf das Beratungsangebot von Asono aufmerksam machen. Ob KI, Chatbots, Agenten oder die verpflichtende KI-Schulung der EU für Ihre Kolleginnen und Kollegen, unsere KI-Experten beraten Sie gerne zum Einsatz von künstlicher Intelligenz in Ihrem Unternehmen. Alle Informationen finden Sie dazu auf unserer Webseite www.asono.de künstliche mit UE-Intelligenz. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.